Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Regenradar, Hitzerekorde, Jahrhundertsommer. Und irgendwo dazwischen steht er und erklärt uns, was da eigentlich über unseren Köpfen passiert. Wenn andere noch diskutieren, ob es nun Schafskälte oder schon Klimakrise ist, hat er längst Modelle gerechnet, Isobaren gelesen und Wahrscheinlichkeiten gewogen. Mein heutiger Gast jongliert täglich mit Tiefdruckgebieten, Chatstream und Prozentangaben und muss am Ende trotzdem damit leben, dass irgendjemand sagt, na toll, das habt ihr ja wieder super vorhergesagt. Was steckt wirklich hinter der 7-Tage-Prognose? Warum fühlt sich das Wetter extremer an als früher? Und wie viel Klimawandel steckt im ganz normalen April? Das klären wir heute. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Christian Heckel.
Ja, wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein darf. Bin schon sehr gespannt. Du hast jetzt da schon ganz viel aufgezählt, also wo vielleicht auch 2, 3 Sachen dabei waren, die ich so, glaube ich, noch nicht gemacht habe. Also Modelle gerechnet, glaube ich, habe ich noch nicht, mit Isobaren irgendwie durch die Gegend geworfen, habe ich auch noch nicht. Aber das können wir jetzt ja gleich im Detail klären.
Das werden wir heute aufklären. Dazu sind wir da, lieber Christian. Und meine Frage ganz zu Beginn, mal ganz ehrlich an dich gerichtet, wenn du morgens aus dem Fenster schaust und dich das Wetter überrascht, in die eine wie in die andere Richtung, entschuldigst du dich dann bei dir selbst oder sagst du, tja, die Modelle haben heute wohl frei?
Nee, das kommt eben drauf an. Also nicht jeder Fehler, nicht bei jeder Fehlprognose kann man sich jetzt automatisch auf das Modell herausreden. Also es gibt dann schon Fälle, wo man halt selber auch einen Fehler macht, weil man eben, obwohl man es hätte besser wissen können, auf das falsche Modell gesetzt hat, was man im Nachhinein natürlich oft erst sieht, aber wo man sagt, ja, das hätte man eigentlich sparen können, das war eigentlich klar, dass das andere besser ist. Und ja, wenn das Modell natürlich daneben liegt, dann ist die Kritik an einem selber geringer. Aber es gibt ganz einfach noch Sachen, die man schon wieder vergessen hat. Also gerade bei so Umstellung von den Jahreszeiten. Man ist eigentlich noch auf Winter und da passiert halt in der Atmosphäre gewisse Sachen nicht. Will die bekannte Blumenkohlwolke oder dass es halt, wie wir sagen, labil ist oder konvektiv, dass sich plötzlich Schauer bilden oder so. Alles, was im Sommerhalbjahr ganz normal ist und wo wir auch von uns sagen, das können wir sowieso nicht genau vorhersagen, ob der Schauer jetzt hier den Vorort von Köln trifft oder Köln-Stadt oder doch 2 Kilometer vorbeizieht, das wissen wir nicht. Damit findet man sich aber auch ab und sagt halt oder baut das in den Wetterbericht ein. Heiter bis wolkig, sage ich jetzt mal ganz banal, und einzelne Schauer. So. Und es gibt natürlich diesen Übergang von Winter auf Sommerhalbjahr und der ist eigentlich genau jetzt, beziehungsweise wir sind jetzt fast schon im Abschluss, weil die ersten kräftigen Schauer und Gewitter, die mehr oder weniger aus dem Nichts kommen, die hatten wir schon. Und da ist der Mensch oft träge. Auch das meteorologische Gehirn ist da ein bisschen träge. Und die Modelle, klar, die kennen das natürlich nicht, aber die geben dann nur kleine Anzeichen. Und normal würde man im Sommerhalbjahr darauf schon anspringen. Und jetzt in dieser Übergangszeit braucht der Meteorologe halt, wenn er noch gedanklich im Winter ist, aber es ist eigentlich schon Sommerhalbjahr, dann kann das auch mal in die Hose gehen.
Ja, es gibt ja diese eine Aussage über Meteorologen, dass sie schlechte Geheimnisträger sind, weil sie immer alles ausplaudern, was in der Luft liegt.
Ja, nee, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil also das ist ja mit dem Wissen ist ja auch so eine Sache. Also das, was wir genau wissen, nämlich gewisse physikalische Gleichungen oder wie gewisse Dinge in der Atmosphäre funktionieren, das interessiert keinen. Aber das, was jeder interessiert, nämlich wie ist morgen das Wetter genau bei mir vor der Haustür und das über 12 Stunden am Tag, das wissen wir natürlich nicht so im Detail.
Was ist denn der häufigste Denkfehler, den Menschen machen, wenn sie übers Wetter sprechen?
Genau das, dass sie eben den Zustand, den sie vor ihrem Küchenfenster haben, dann extrapolieren und meinen, also wenn es jetzt bei mir vor dem Küchenfenster so aussieht, dann sieht es auch in dem nächsten Raster 100 mal 100 Kilometer so aus. Und das ist eben genau, das ist im Winter mit dem Nebel, kann das dann völlig schief gehen, weil dann geht man wirklich einmal ums Haus rum und dann ist der Nebel vorbei. Oder eben mit den viel zitierten Schauern oder Gewittern im Sommerhalbjahr, da meint man man sieht vor Küchenfenster geht die Welt unter mit Hagel, mit Sichtweiten von 10 Meter. Und ja, und wenn man sich dann ins Auto setzt oder mit dem Bekannten spricht, der 5 Kilometer entfernt wohnt, nee, bei uns war es trocken, wir sind im Garten gesessen und bei uns war auch kein Sturm. Und das vergessen die Leute eben, dass die Prognose dann zwar punktuell falsch sein kann, aber für ein ganzes Bundesland gesprochen trotzdem okay sein kann.
Ja, jetzt bist du ja in St. Pölten geboren, der Landeshauptstadt und größten Stadt von Niederösterreich. Du lebst bzw. du arbeitest in Köln. Kann man das denn irgendwie festmachen? Man sagt ja oft, Mensch, in Köln ist das Wetter vielleicht grundsätzlich schöner als in Österreich oder in Hamburg oder in Berlin. Stimmt das oder ist das immer so ein Irrglaube?
Naja, sagen wir so. Also das, gut, ich komme ja aus dem Flachlandgebiet. Also für alle, die jetzt nicht genau wissen, was Niederösterreich ist, also das Bundesland, das ist das Bundesland ähnlich wie Brandenburg um Berlin, ist Niederösterreich rund um Wien. Ja. Das ist im Prinzip eigentlich, ja, es ist schon hügelig, aber es ist also nicht so gebirgig wie der Rest von Österreich. Also ja, da würde ich mit dem Wetter nicht, aber als ich als von Innsbruck kommend nach Köln gekommen bin, du hast in Innsbruck keinen Nebel, du hast natürlich im Winter zumindest ab und zu Schnee. Du hast im Sommer lange trockene Phasen und das alles gab es, als ich Mitte der 90er Jahre nach Köln gekommen bin, so überhaupt nicht. Also Schnee ist fast ein Fremdwort hier in Köln und das nicht nur durch die Klimaerwärmung, sondern auch vor 30 Jahren schon spannendes Wetter in Köln. Wenn nicht gerade ein Orkan ist oder dann Rheinhochwasser, dann eigentlich auch kein spannendes Wetter, so wie in Innsbruck Föhn oder starker Schneefall oder mal ein Bombengewitter. Gut, das gibt es hier in Köln ganz ab und zu. Aber sagen wir so, wettermäßig hatte ich schon den Eindruck, als ich Mitte der 90er hier raufgekommen bin, dass ich mich eher verschlechtert habe.
Ja. Viele verwechseln ja das Wetter mit dem Klima und schließen von einem einzelnen kalten Wintertag oder einem verregneten Sommer direkt auf den Zustand des Klimas. Das hatte ich zumindest bei der Vorbereitung der heutigen Folge gelesen. Und das empfindet man ja selbst auch so, dass das Wetter ist ja eher das kurzfristige Geschehen, das wir heute oder morgen erleben, oder?
Ja, klar. Also da gibt es ja eine ganz klare Abtrennung zum Klima oder auch zu den Statistiken. Der Klima ist ganz einfach der mittlere Zustand des Wetters und um wirklich Aussagen treffen zu können, wählt man eigentlich so, sagt man, ab 30 Jahre. Ab einem Zeitraum von 30 Jahren ist das wirklich so klimarelevant. Gewisse Trends kann man sicher auch schon in kleineren Abständen erkennen, aber man hat sich halt auf diese 30 Jahre geeinigt. Und ja, also vielleicht so als Beispiel, also der letzte Winter ist statistikmäßig natürlich ganz anders ausgefallen als viele, das so vor allem, wenn diese vielen in Berlin oder in Hamburg gewohnt haben. Ja. Wenn ich jetzt sagen muss oder darf, dass dieser abgelaufene Winter, selbst nach der neuen Vergleichsperiode, also wir würden dann als Vergleichsperiode 1991 bis 2020 alle Winter in einen Topf schmeißen und dann durch 30 dividieren, dann war dieser abgelaufene Winter sogar nach dieser Statistik mehr oder weniger normal. Übers Deutschlandmittel gesehen. Da wird der Hamburger und Berliner sagen, das kann nicht sein. Stimmt auch, denn in Hamburg und Berlin war er natürlich kälter als das Mittel dieser 30 angesprochenen Winter. Auf der anderen Seite war es aber von Köln über Stuttgart, München, der ganze Südwesten so dermaßen zu mild, dass das andere praktisch aufgewogen wurde. Und es steht eigentlich ein völlig unspektakulärer Winter, was die Temperaturen betrifft, in der Statistik. Und das ist halt Statistik, das muss man halt leider wissen.
Absolut. Wie oft wirst du denn in deinem privaten Umfeld, wenn du auf Geburtstagen bist, auf Veranstaltungen, auf das Wetter angesprochen? Ich weiß, diese Frage hast du schon 1000 Mal gehört, aber ich kann mir vorstellen, alleine wenn man deine Stimme hört, man weiß sofort, das ist Christian Heckel, der Mann fürs Wetter. Wie sehr beschäftigt dich das auch in deinem privaten Umfeld?
Naja, da gibt's ja auch gibt's eigentlich eine gewisse Entwicklung. Also das war natürlich vor 20 oder 30 Jahren, oder sagen wir vor 20 Jahren, als ich dann so rund 10 Jahre bei RTL war, war der Rucksack natürlich schon relativ groß, weil natürlich kannten einem dann relativ viele Leute, weil ja damals auch noch sehr viel Fernsehen geschaut wurde. Und die Distanz ist halt extrem gering bei einem Wetterfrosch, sagen wir mal so. Wenn man den im Biergarten sieht, dann kommt er entweder, wenn er gerade gut drauf ist, auf dich zu, klopft auf die Schulter und sagt, wow, das hast du aber toll gemacht. Und wenn es bist, dann halt genau umgekehrt. Also ja, damit muss man im Prinzip umgehen können. Lustigerweise ist mit der Einführung der Wetter-Apps, ist das schlagartig zurückgegangen. Also ich kann mich wirklich erinnern, das ist gut, da waren meine Kinder, das ist jetzt schon 5 oder 6 Jahre her, an der Schule, da haben die ein Schulfest gehabt. Ne? Und ich stand da so ein bisschen abseits und habe denen dazugehört, ja, wann sie denn jetzt abbauen wollen und so. Und da war, was ich, 13 Uhr war es. Und dann sagte eine, ja, es regnet ja, um 15 Uhr regnet es und dann lass uns doch um 14.30 Uhr abbauen. Und ich so, hä, um 15 Uhr, also ich muss dazu sagen, das war jetzt keine Lage mit Sonnenschein und eine Front kommt um 15 Uhr rein, dann so, sondern das war eben diese angesprochene konvektive Lage mit einzelnen Schauern, wo ich überhaupt nicht überlege, ob es jetzt in 2 Stunden hier an meinem Ort regnen könnte oder erst in 3, weil das ist halt ein zufälliger Ablauf von einzelnen kurzen Schauern und das weiß ich nicht. So, jetzt, ich habe mir nur gewundert, wieso weiß der, dass es um 3 regnet? Dann, ja. Ich habe mich dann natürlich nicht eingemischt und es war natürlich dann auch so, dass es um 3 Uhr nicht geregnet hat, aber dafür schon um 3:30 und um 3:45 auch wieder. Also die wurden dann beim Abbauen wenigstens strafweise ein bisschen nass.
Ja, viele erwarten ja auch so eine absolute Genauigkeit. Du hast das kurz erwähnt, Stichwort Wetter-Apps. Wetterprognosen arbeiten ja auch mit Wahrscheinlichkeiten, nicht mit Garantien. Also wenn man jetzt von 70% Regenwahrscheinlichkeit spricht oder das angegeben wird, heißt das eben nicht, dass es zwingend überall regnet.
Nee, klar. Also wobei, da sind wir ja jetzt schon einen Schritt weiter. Klar, also das mit den 70, 80 oder 100% Regenwahrscheinlichkeit, das würde ich auch sagen, das ist schon... Also wo die Apps vor allem über diese Zahlen gekommen sind, ist ja auch schon ein bisschen her. Jetzt machen ja die Apps so, also mindestens schon stundengenaue Vorhersagen für die nächsten 2, 3 Tage, also wo du jede Stunde dein Icon siehst mit Sonne, Wolken, Regen oder dann überhaupt schon einen Verlauf, wann denn ein Regenschauer kommen könnte. Und das ist natürlich für die Laien schwer auseinanderzuhalten. Es gibt Wettervorhersagen oder es gibt Wetterlagen, wo wir sagen, die nächsten 3 bis 5 Tage sind deppensicher und wo auch der Trend von Tag 5 bis Tag 10 ganz einfach ja, schon extrem sicher ist dafür, dass es halt dann eine 5- oder 10-Tages-Prognose ist. Und es gibt auf der anderen Seite Wetterlagen und da sind wir natürlich bei diesen konvektiven Schauerlagen, wo ich nicht sagen kann, wenn mir einer anruft, ich will in 2 Stunden am Ort X Tennis spielen oder golfen gehen oder sonst was, kann ich oder grillen draußen, kann ich das, dann gibt es Wetterlagen, wo ich 2 Stunden davor sage, du, ich weiß es nicht. Kann sein, dass du einen blauen Himmel hast, kann aber auch sein, dass ein richtig fetter Schauer dir alles zuregnet. Und das ist halt schwer verständlich für die Konsumenten, dass es eben mal so sein kann. Und das Einzige, was da helfen würde, um die Prognose oder die Einschätzung zu verbessern, dass ich halt eine Glaubwürdigkeit oder eine Einstufung der Prognose mache. Mal sage, die ist deppensicher, also 90+, und mal sage, es ist 50-50. Und wenn ich das im Vorher weiß, dann kann ich mit so einer Situation als Konsument natürlich besser umgehen.
Aber wo verläuft für dich als Meteorologe die klare zeitliche Grenze zwischen Wetter und Klima? Also ab wann sprechen wir von Klima? Ist das irgendwie, sind das 4 Wochen, 1 Jahr, 5 Jahre, 10, 20, 30?
Ja, eigentlich sind es 30. Also das ist die Definition. Aussagen über Klima an einem Ort sollte man erst machen, wenn man eine 30-jährige Reihe hat, also 30 Jahre lang gemessen. Und dann kann man, oder es hat sich halt so etabliert, also das ist natürlich ein laufender Prozess, dass in 20 Jahren ist die Aussage halt nicht so treffsicher, was gewisse Parameter angeht. Bei 40 Jahren ist er natürlich genauer als 30. Also das ist jetzt nicht Gott gegeben, aber man hat sich in der Wissenschaft halt auf diesen Zeitraum von 30 Jahren geeinigt, dass ich halt 30 Jahre ein Wetter aufzeichnen muss. Dann kann ich Mittel bilden, mittlere Temperatur in einem Monat. Also es macht schon Sinn, dass man mal 30, also von der Größenordnung her, dass ich 30 Januar, Februar, 30 Winter an einem Ort erlebt habe, um zu sagen, hier sieht es eigentlich im Mittel so und so aus. Das kann man schon nachvollziehen, dass da 5 oder 10 Winter oder 5 oder 10 Sommer vielleicht ein bisschen zu wenig sind.
Also dann kann man sagen, Wetter ist die Laune der Atmosphäre und Klima ist ihr Charakter.
Ja, kann man so machen. Man muss es halt über einen längeren Zeitraum mitteln und dann kann man eben vernünftige Aussagen treffen, ja, auch über die Änderungen.
Lieber Christian, du hast Anfang der 90er Jahre beim SWF3, der damaligen Popwelle des Südwestfunks und später am ARD Morgenmagazin, das Wetter moderiert, also in einer Zeit, in der ja Klimawandel zwar wissenschaftlich diskutiert wurde, aber gesellschaftlich noch nicht das wirkliche Dauerthema war. Wie hast du damals über Wetter und Umwelt gesprochen? Das war, ich glaube, so 1991, 92. Ja. Wahrscheinlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung ja völlig anders als heute.
Ja klar, also da war Wetter noch die reine Spaßabteilung. Also wer die besseren Sprüche hatte, der war da vorne. Und da haben wir ja einen gewissen Jörg Kachelmann dann gehabt. Der war da spruchmäßig schon relativ weit vorne. Und wobei wir jetzt ehrlicherweise auch sagen müssen, also klar haben die lockeren Sprüche damals auch geholfen. Wir hatten aber damals auch den Anspruch, halt exakter zu sein. Ich meine, ich war damals 1991, war ich zarte 27 Jahre alt, und wenn man da frisch von der Uni kommt und nicht für sich den Anspruch hat, ich kann es besser als die, sage ich jetzt mal natürlich unter Anführungszeichen, die alten Deppen vom Wetterdienst, die schon 30 Jahre als Beamte da im Stuhl sitzen und eigentlich gar keinen Bock mehr haben. Also wenn ich den Anspruch selber nicht habe, dann habe ich auch eigentlich nichts verloren an der Front, also an der Wetterfront. Das muss man ja schon mal dazu sagen. Und wir haben halt da 10, 12, 14 Stunden gearbeitet und dass dann die Ergebnisse eben das ein oder andere Mal auch besser waren, weil wir ja viel mehr Energiearbeit reingesteckt haben, dann noch frisch von der Uni gekommen sind. Also es hat dann schon auch Sinn gemacht, dass wir gesagt haben, unseren Anspruch, den müssen wir auch erfüllen. Wir machen halt exaktere und bessere Wettervorhersagen.
Und diese Verbindung mit Jörg Kachelmann, die hält ja bis heute. Ihr habt einen gemeinsamen Podcast, Heckel und Kachelmann. Da unterhaltet ihr euch über Wetter und Klima und all die Dinge, die zum Thema gehören.
Genau, aber das ist natürlich auch, also das ist jetzt auch nicht bierernst, sondern Jörg ist so ein bisschen altersmilde geworden, manchmal poltert er noch ein bisschen, aber im Poltern ist er, wie gesagt, altersmilde geworden, und man kann ihn jetzt poltern lassen, ohne dass er jetzt ganz, ganz viele Leute irgendwie schwer beleidigt. Also man kann ihn jetzt ganz poltern lassen, die hören zu und sagen, ja, lass den alten Mann noch mal ein bisschen jammern. Also es ist unterhaltsam, aber natürlich versuchen wir auch ein bisschen was zu erklären, manchmal eine kleine Anekdote aus unserer früheren Zeit. Also es ist sehr bunt gemischt.
Ja, ihr ordnet ein, ihr bleibt wissenschaftlich, aber gleichzeitig ja irgendwie auch verständlich, unterhaltsam. Sonst hört ja auch keiner zu. Ja. Seit 1994, also auch schon eine lange Zeit, bist du als Meteorologe tätig. Du präsentierst bis heute das Wetter in der Nachrichtensendung RTL Aktuell. Du bist als Experte, aber natürlich auch in anderen Formaten von RTL Deutschland zu sehen. Warum fühlt sich das Wetter für viele Menschen heute extremer an als noch vor 20 oder 30 Jahren?
Da ist natürlich auch ein bisschen Gefühl dabei. Teilweise stimmt es natürlich. Also ich finde vor allem, es hat sich geändert. Also klar, die Extreme, wir gehen davon aus, dass die Extreme zunehmen. Man muss dazu sagen, dass dieses 20. Jahrhundert, wenn man so ein bisschen guckt, also es ist ja da unsere genauen Messungen. Also man muss immer denken, Satelliten gibt es erst, also Satellitenmeteorologie gibt es ja eigentlich erst seit Ende der 70er Jahre, also sagen wir jetzt mal 50 Jahre. Dann die genauen Beobachtungen messen jetzt, ja, sagen wir mal 100, 150 Jahre, einzelne Stationen 200, das sind alles keine Zeiträume, also vor allem keine klimatologisch relevanten langen Zeiträume, sondern in der Klimatologie sind das mehr oder weniger so kleine Augenblicke. Und die wenigen Forschungen, die es dazu gibt, die sagen eigentlich schon, dass das 20. Jahrhundert vergleichsweise was Wetterextreme angeht, zumindest bei uns in Mitteleuropa, ein vergleichsweise eher ruhiges Jahrhundert war. Die Jahrhunderte davor, man erinnere sich, also wir nicht, aber an die kleine Eiszeit oder ans Mittelalter, wo es auch extreme Fluten, extreme Hitzewellen gab. Und derzeit beobachten wir halt auch, dass die Extreme tendenziell wieder zunehmen, wobei das bei Dürre, bei den beständigen Hochdrucklagen, Hitzewellen deutlicher ist als bei anderen Sachen. Also bei den Hitzerekorden oder bei den Temperaturen generell, bei den Extremen, muss man halt sehen, dass sich die Skala in eine Richtung verschiebt, nämlich in Richtung wärmer. Und die Zahl der Kälterekorde geht natürlich dramatisch zurück, die Zahl der Wärmerekorde steigt, und da ist man sich noch nicht ganz sicher, ob das nicht ganz einfach nach rechts verschoben ist, diese Skala, oder ob sie wirklich auch breiter geworden ist. Und wenn wir uns zurückerinnern, also so richtige Kälterekorde, die muss man schon wirklich mit der Lupe suchen. Also möglicherweise ist ein Teil dieses gefühlten Extremerwerdens auch daher geschuldet, dass eben immer öfter Temperaturen zu Jahreszeiten auftreten, die wir so nicht gewohnt sind. Aber im Prinzip von der Statistik her verschieben wir halt nur diese Extrem von extrem kalt zu extrem heiß ein bisschen nach rechts, ne, sage ich jetzt mal so, Richtung wärmer, und die Spanne wird eigentlich gar nicht größer.
Ja, zum anderen hat sich wahrscheinlich ja auch unsere Wahrnehmung von diesen Hitzeperioden, von intensiveren Starkregenereignissen, von längeren Trockenphasen verändert durch die sozialen Medien, durch Live-Ticker, durch Regenradar. Genau. Wir sind ja permanent mit Wetterinformationen den ganzen Tag rund um die Uhr konfrontiert.
Ja, ja, klar. Also das, also ganz deutlich ist das bei den Tornados. Also da kann man, wenn man die Statistik anschaut, dann war das eigentlich immer so in den 70er, 80er, 90er, ja, mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter. Und dann ab dem Jahr 2000, wo die ganzen Handys eingeführt wurden, mit Foto, 2000, also Anfang der 2000er, ein Sprung um. Also ich sage jetzt ins Blaue rein, 30-40% nach oben. Und das hat man zweifelsfrei feststellen können, dass jetzt nicht plötzlich mit der Klimaerwärmung die Tornado-Zahl nach oben schießt, sondern dass das halt in dem kurzen Zeitraum eindeutig darauf zurückzuführen ist, dass eben mehr dokumentiert wurde. Weil früher, wenn so ein kleinräumiger Tornado, und die meisten bei uns sind ja eher kleinräumige, wenn die über ein größeres Waldgebiet gezogen ist, dann hat da mal 5 Jahre überhaupt keiner Notiz davon genommen. Und nach 5 Jahren ist vielleicht Förster an der Stelle mal vorbeigekommen und hat gesehen, hoch auf 100 Meter fehlen mir ja da, aber sie 30% der Bäume, was könnte denn da gewesen sein? Und dann weiß man immer noch nicht, selbst wenn man dieses Schadensbild hat, könnte es ja auch bei einem starken Gewitter so Fallwind gewesen sein, der mal kurz da durchgegangen ist, oder eben der Tornado. Also früher war die Grauzone bei Tornados, man hat ganz viele übersehen oder wurden eben nicht dokumentiert. Und das ist in Zeiten der Sturmjäger, die kommen ja auch noch dazu, und natürlich der Handys, ist das deutlich anders geworden.
Also diese extremen Ereignisse werden sofort sichtbar, emotional dann auch noch verstärkt durch die Medien, durch die Apps. Genau. Und wahrscheinlich leben wir ja auch dichter bebaut, versiegelter, urbaner.
Ja, genau. Also versiegeln, das ist natürlich auch immer ein Thema. Also gerade bei großflächigeren Hochwassern ist natürlich, muss man... Wir wissen, dass mit jedem Grad, wo unsere Atmosphäre wärmer wird, dass da 7% Wasserdampf dazukommen. Das heißt, dieser physikalische Zusammenhang, wenn alles passt in der Atmosphäre, dass die auf Krawall gebürstet ist, ob das jetzt über die Dynamik im Winter ist, also sehr starke Tiefdruckgebiete, oder über die Labilität und über den Wasserdampf und über die Schauer und Gewitter im Sommer, die sich dann zusammenrotten und halt stundenlang Starkregen produzieren. Klar, wenn alles passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Regenmengen da zunehmen, die steigt natürlich. Auf der anderen Seite muss man, die Versiegelung ist in Köln, die Änderung zu, was sie vor 100 Jahren ist, gleich null, weil die Stadt gab es vor 100 Jahren auch schon und die war bepflastert oder betoniert und da ist die Änderung relativ gering. Wenn man aber diese Speckgürtel um diese großen Ballungszentren nimmt, also ich wohne ja auch in so einem Speckgürtel da am Rande von Köln, da hat sich natürlich in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren extrem viel getan, ein Industrie ein Einkaufszentrum nach dem anderen. Und wenn man mal so ein großes Einkaufszentrum mal guckt, wie viel Fläche da plötzlich versiegelt wurde, was ein paar Jahre davor noch Wiese war, dann kann man sich vorstellen, dass da der Schauerregen dann über viele, wenn man dies zusammenzählt, viele Quadratkilometer hier quasi aufgefangen wird und übers Rohr sofort in den Fluss abgeleitet wird und früher ist es versickert. Nicht? Und das sind natürlich schon auch Prozesse, die die Wahrscheinlichkeiten für Hochwasser deutlich ansteigen lassen, was eben dann noch zum normalen, unter Anführungszeichen, Klimawandel dazukommt.
Und dann gibt es die sogenannte Kölschfront, die über die Stadt zieht.
Die Kölschfront? Man muss mir jetzt helfen.
Die Kölschfront, ja. Ich habe selbst mal in Köln gelebt. Ein Kölner kann ja ohne sein Lieblingsgetränk nicht. Und es war der Versuch einer humorvollen Einlage, diesen Podcast, aber ich merke schon, kam nicht ganz an beim Meteorologen.
Also das ist ja, ich muss ja hier in Köln immer vorsichtig sein. Ja. Ich würde ja jetzt nicht das österreichische Bier verteidigen, aber bei Kölsch bin ich, wenn man 30 Jahre hier gelebt hat, dann ja, weil das Selbstbewusstsein hier halt so groß ist. Also nach dem Motto, es gibt nur dieses eine Bier und sonst gar nichts. Und und wenn man halt schon mal einen Weizen getrunken hat oder ein richtig gutes deutsches Pils, dann weiß ich schon, was mir besser schmeckt.
Na klar. Aber lieber Christian, was meinen denn Meteorologen, wenn sie von einem Jahrhundertsommer sprechen? Ist das ein statistischer oder eher ein medialer Begriff?
Sowohl als auch, würde ich da sagen. Also natürlich, wenn wir von Jahrhundertsommer sprechen, dann ist das ein Sommer, der zumindest von der Größenordnung her nur alle 100 Jahre vorkommen sollte. Und genau da sehen wir aber natürlich jetzt die größten Veränderungen, weil ich habe so viele Jahrhundertsommer mitgemacht. Also der erste wirkliche Jahrhundertsommer war 2003 und da waren wir uns eigentlich alle einig. Also der Begriff auf alle Fälle gerechtfertigt und ja, und sowas werden wir ganz lang nicht mehr erleben. Wir haben ja damals, um das zu veranschaulichen, haben wir gewisse Städte dorthin fliegen lassen, wo diese gemessenen Mitteltemperaturen, also vor allem im August, der Normalfall war. Und ich weiß noch, dass da Hamburg nach Biarritz geflogen ist, weil es in Hamburg eben so warm war wie in einem normalen Sommer in Biarritz. Und Freiburg ist, ich müsste nachdenken, also nicht ganz bis Rom. Ich glaube, Freiburg ist bis nach Florenz geflogen und Frankfurt, glaube ich, nach Barcelona oder irgend so. Also das war schon unglaublich. Und München, glaube ich, Richtung Venedig. Also das waren schon unglaubliche Abweichungen. Und da hatten, also ich war mir da schon sicher, also das, so oft werde ich das nicht mehr erleben. So. Und dann ging es aber dann hoppla die hopp, dann kam 2006 schon. Da war zwar der Sommer insgesamt nicht so extrem, aber der wärmste Sommermonat bisher, nämlich dieser Juli, den wir alle noch als Sommermärchen kennen, weil da zufällig die Weltmeisterschaft in Deutschland ausgetragen wurde. Ja, und dann kann ich ja weiter aufzählen. Dann kann man die 2015 war dann vor allem im Süden ein extremer Sommer in den Alpen, also extrem heiß. Ja, und dann kam schon diese 250-jährige Dürre, also mehr als eine Jahrhundertdürre an 2018, 2019 bis ja, in Ausläufern sogar bis 2022. Diese extreme Dürre auch hier in Köln. Ja, und dann hat man relativ schnell gesehen, dass man sich bei den Jahrhundertsachen da, dass man da sehr vorsichtig sein muss, dass sich halt in dem Klima dann so viel verschiebt, dass die Jahrhundertsommer gar nicht mehr hinterherkommen.
Aber ist normales Wetter überhaupt noch ein sinnvoller Begriff oder verschiebt sich diese Norm dann auch gerade?
Ja, also das ist eigentlich schon das, was ich am meisten immer auch sage. Also wenn man jetzt normal mit gleichmäßig übersetzt, dass das halt abnimmt. Also dieses gleichmäßige Regnen, also jetzt weniger von der Intensität her, aber das halt dass es halt nicht normal ist, dass es plötzlich 10 oder 14 Tage am Stück gar nicht regnet. Das war eigentlich so im früheren Wetter. Also gerade, ich kann jetzt hier in Köln halt die Geschichte erzählen. Früher war das immer, wenn man nach Köln, also wir haben immer spaßhalber, ich bin mit einem Kumpel ja dann die 700 Kilometer von Innsbruck dann hier hochgefahren und wir haben immer gesagt, wenn wir einen Scheibenwischer einschalten müssen, dann ist Köln nicht mehr weit. Das war so die Meinung 1994. Und ja, die letzten, also spätestens seit 2018, ich habe jetzt keinen extrem grünen Daumen, aber bin natürlich hier auch Gartenbesitzer und meine Frau kümmert sich da natürlich immer drum. Aber was ich 2018 bei uns im Garten gesehen habe, und da sprechen wir jetzt nicht von irgendeiner verdorrten Wiese, sondern Sträucher, große Sträucher, Bäume, das sah aus wie südlich von Rom, irgendwo in Sizilien Ende August, wo du sagst, ja okay, jetzt hat es hier 3 Monate nicht geregnet, logisch, dass hier alles irgendwie dürr ist. Also das waren schon Eindrücke, also dieses normal in Köln regnet es irgendwann, gar gab es auch früher Sommer, wo es in Köln einmal 3 Wochen nicht geregnet hat, aber das ist 3 Wochen nicht regnet, dann kommt ein kurzer Schauer, dann regnet es wieder 3 Wochen nicht, wie eben im Jahr 2018, wo die ganzen Bäume auch, also riesengroße Nadelwälder sind da, vor allem Fichten, die fußballgroße Löcher plötzlich drinnen und also ich habe sowas noch nie gesehen und das war für mich schon sehr beeindruckend.
Ja, und es regnet ja nicht nur, es blitzt auch. Pro Sekunde schlagen weltweit rund 100 Blitze ein. Das heißt, während unserer Podcast-Folge hat es irgendwo auf der Erde bereits mehrere tausend Mal gekracht. Und so ein Blitz kann bis zu 30.000 Grad heiß werden. Also wenn man sich das mal vor Augen hält oder dass auch ein durchschnittliches Gewitter mehr Energie freisetzt als eine Atombombe, allerdings verteilt auf mehrere Kilometer und Minuten, das ist ja schon eine Gewalt. Die Natur weist uns eigentlich auch als Menschen in unsere Schranken.
Ja, ja, klar. Und das halt immer mehr. Und wir tun halt, also was die Natur dann noch nicht macht. Also das Tempo ist schon, also wie gesagt, ich kann es ja hier, wie ich es gerade erzählt habe, das Tempo von einem Ort, von dem ich den Eindruck hatte, dass es eher zu häufig regnet, zu einem Ort, wo man schon fast betet und dankbar ist, wenn es im Frühjahr mal ausreichend geregnet hat, damit man nicht, für mich als Gartenbesitzer ist es natürlich irrelevant, aber gleich neben dem Garten ist ein großes Feld und da kann man sich ja dann immer, wenn da der Mais dann wieder ganz traurig wird im Oktober oder im August mehr oder weniger, weil er viel, viel zu wenig Regen bekommen hat, dann kriegt man das halt mit und dann kann man sich auch vorstellen, dass es natürlich nicht nur das eine Feld ist, das ich hier überblicken kann, sondern das kann schon mal alles auch von der Versorgung, auch von der Trinkwasserversorgung waren wir 2018, weil ja diese Dürre da von Februar bis eigentlich kurz vor Weihnachten gedauert hat und da waren die ganzen Speicher auch leer. Also das sind eigentlich so die Sachen, wo ich für die Zukunft hier auch am meisten Angst habe, dass halt einmal ein Winter kommt, der so wie der jetzige recht trocken ist, wobei der jetzt gar nicht extrem, aber schon relativ trocken war. Weil in den Dürrejahren haben uns immer diese feuchten Winter gerettet. Da waren die Speicher sowas von voll. Gut, dann war es halt einmal ein paar Monate trocken, ist nicht toll. Aber insgesamt ist sich das noch ausgegangen, wie der Österreicher sagt. Aber es kann einmal so ein richtiger, ganz trockener Winter kommen und dann ein trockenes Frühjahr und dann wird's mit der Versorgung dann langsam eng.
Ja, deswegen ist immer eine gute Prognose sehr wichtig. Aber wie entsteht denn eigentlich so eine, nennen wir sie mal 7-Tage-Prognose? Was passiert im Hintergrund da technisch?
Ja, also wir machen da, genau, da kann ich ja wieder dort einhaken, als du gesagt hast, ja, der rechnet Modelle. Also ich habe in meinem Leben schon viel gemacht, aber keine Modelle gerechnet. Also das ist natürlich in der Ausbildung. Gibt es natürlich welche, die jetzt nicht, und zwar jetzt natürlich, wo die Computer natürlich immer, immer, immer noch wichtiger werden, ist natürlich der Anteil des Studiums, wo man sich mit praktischer Wettervorhersage beschäftigt, inzwischen wäre fast gleich null, weil man ja sagt, der Mensch stört da bestenfalls noch, der Computer kann sowieso besser. Jetzt kommt ja auch noch neben der Physik ja auch noch die KI, es entstehen jetzt die ersten KI-Modelle, die das auch nochmal revolutionieren werden. Also ja, der Mensch ist da fast schon, ja, fast unerwünscht, würde ich jetzt mal sagen. Und das war eben vor 30, 40 Jahren, als ich die Ausbildung gemacht habe, noch ganz anders. Also ich rechne keine Modelle, ich gucke mir halt unterschiedliche Ergebnisse der Modelle an. Und da ist das Einzige, was der Mensch noch mal ein bisschen machen kann, mit seiner Erfahrung bilde ich mir zumindest ein, dass man halt bei unterschiedlichen Ergebnissen, und das passiert halt immer wieder, dass man sich im Idealfall öfter für das Richtige als für das Falsche entscheidet. Und da kann der Mensch dann noch ein bisschen was machen. Aber wie gesagt, wir interpretieren Modelle und müssen uns, je weiter es vom Tag 1 weggeht, also wenn du jetzt von 7 Tagen sprichst, gerade die letzten 2 oder 3 Tage, da haben wir dann schon große Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen und da müssen halt wir versuchen, das Richtige herauszulesen.
Ich hatte gelesen, dass Meteorologen ab dem 5. Tag verstärkt mit Wahrscheinlichkeiten statt mit konkreten Aussagen arbeiten. Das ist richtig?
Ja, die Zahl habe ich jetzt so noch nicht gehört, aber klar, mit jedem Tag, wo man sich vom Ausgangszustand entfernt, kann man dann irgendwann nur noch einen Trend angeben. Aber nochmal, da würde ich eben nicht sagen, dass es der Tag 5 ist. Vielleicht ist es im Mittel der Tag 5. Aber es gibt halt so unterschiedliche Wetterlagen, wie gerade gesagt. Also da ist schon, finde ich, der Meteorologe auch nochmal ein bisschen gefordert, dass er ihm sagt, die Wetterlage ist so eingefahren, die ist so deppensicher. Da können wir auch einmal sagen, der Trend oder die Tendenz geht bis zum 10. Tag mit einer großen Verlässlichkeit. Und wie schon gesagt, gibt es halt dann Wetterlagen, wo sich die Verlässlichkeit relativ rasch aufhört und da komme ich auch nicht bis zum Tag 5 und da muss ich dann schon sagen, ich kann jetzt nur noch eine Tendenz geben, es wird eher trockener, es wird sonniger, es wird kühler, es wird wärmer, aber dass man sich dann da auf diese Trends und Tendenzen eben dann langsam zurückzieht.
Ja, ich frage das, da die 5-Tage-Prognose von heute oft etwas zuverlässiger ist als die 2 oder 3 Tage Prognose noch vor 20 Jahren. Da hat sich ja vieles gebessert, auch durch die Rechenleistungen, die dichteren Messnetze und die besseren Wiedermodelle.
Das ist schon amtlich. Also da sagt man von einer Größenordnung pro Jahrzehnt, also pro 10 Jahre, gewinnen wir einen Tag an Vorhersagegüte. Das heißt, so wie du gesagt hast, was im Jahr 1990 eine 3-Tages-Prognose war von der Verlässlichkeit, ist jetzt schon mehr als eine 6-Tages-Prognose.
Dann müssen wir heute unbedingt auch noch über das Aprilwetter sprechen, das man ja oft hört. Diese typische Wettervorhersage für den Monat. Ist das ein meteorologisches Phänomen oder nur heiße Luft?
Ja, aber auch das Aprilwetter, also das klassische Aprilwetter, ist leider am Aussterben. Also das ist jetzt so ein Trend, also wo ich sage, das können wir noch nicht über 30 Jahre, also das ist jetzt wirklich für einen Klimatologen hieb- und stichfest ist. Aber der April hat sich natürlich teilweise dramatisch verändert. Und da gibt es so ein Jahr, nämlich 2007, wo das zum ersten Mal so extrem losgegangen ist, dass der April eben nicht mehr macht, was er will, was ja auch übersetzt heißt, es scheint die Sonne draußen, dann kommt ein Gewitter mit Graupel oder mal sogar, wenn es eine kältere Phase ist, mit Schneeregen oder Schnee, dass es vielleicht einmal die grüne Wiese sogar kurz angezuckert ist im Flachland, dann kommt die Sonne wieder raus, hat 10, 12, 15 Grad plus und dann kommt auch einmal ein Tag im April, wo wir 20, 25 Grad haben, richtig schön, aber es hält nie irgendwas lang und dann geht es sofort wieder weiter mit Gewitter und Schauern und Graupel und Sturm. Genau, und das alles wird eigentlich immer seltener oder umgekehrt. So stabile Aprilmonate, die früher mehr oder weniger undenkbar waren, so wie der April 2007, 2009, 2011, wo es eben, also der 7er, glaube ich, war der erste wirklich so ganz extreme, wo praktisch kaum Niederschlag ist, wo den ganzen April die Sonne scheint und Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Und das hat es, also kann man ja auch nachgucken, in dieser Ausprägung früher nicht gegeben. Und was einem Sorgen macht, ist natürlich, dass nach 2007 kam 2009, dann kam 2011. Und da kann man eine ganze Reihe jetzt gucken. Wir sind da jetzt noch nicht bei einem 30-jährigen Trend, wo man also wirklich sagen kann, diese Frühe, auch der März beginnt schon immer mehr zum Ausreißer zu werden. Also der letztjährige März brachte kaum Niederschlag. Der diesjährige März, müssen wir mal gucken, was jetzt die letzten 10 Tage noch bringen, könnte auch wieder ein sehr trockener Monat werden. Also diese Extremer gerade beim Niederschlag, die häufen sich und der April ist leider einer, der da vorne wegläuft und sein Gesicht völlig verändert, was natürlich viele, die Konsumenten sagt, ja, wenn ich mal jetzt aussuchen kann zwischen am April wie früher, wo es 5-mal geschneit hat und am April wie jetzt oder wie 2007 zum Beispiel, wo es den ganzen Monat die Sonne scheint und 20 bis 25 Grad hat und ich grillen kann, ich entscheide mich natürlich für B, aber für die Natur hat es natürlich dramatische Auswirkungen.
Ja, deswegen auch die Frage, können den Meteorologen einzelne Extremereignisse inzwischen wissenschaftlich dem Klimawandel zuordnen? Ihr sagt ja wahrscheinlich jetzt nicht, dieses Gewitter wurde vom Klimawandel verursacht, aber ihr könnt ja schon berechnen, ob es durch die Erwärmung wahrscheinlicher oder intensiver geworden ist.
Genau, das ist die sogenannte Attributionsforschung. Da beschäftigen sich Wissenschaftler dann mit so Ereignissen wie Ahrtal oder eben dieser extremen Dürre und sagen dann aufgrund, also das kann man dann mit Modellen eben nachrechnen. Einmal macht man diesen Klimawandel rein, einmal nicht und dann guckt man eben, was am Ende rauskommt und dann kann man eben sagen, dass zum Beispiel ein Ahrtal, ich nehme jetzt irgendeine Zahl, sagen wir, ob es 5-fache oder 3-fache wahrscheinlicher geworden ist, als es ohne Klimawandel und gerade bei Hitzewellen oder langen Dürrephasen ist dieser Faktor halt dann ziemlich groß. Also da wird das schon viel, viel wahrscheinlicher und manche Ereignisse sind sie sogar kurz davor zu sagen, das hätte es ohne Klimawandel gar nicht gegeben.
Also kann man sagen, dass es in Deutschland Regionen gibt, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind?
Ja, also wenn man so ein Bild nachzeichnen will, dann kommt, also wenn wir vor allem über die Sommer sprechen, also über die Hitzewellen, über die Trockenphasen, dann ist es eigentlich so, dass das Mittelmeerklima zu uns kommt. Und das kann man am besten so beschreiben. Früher, also München lag in den 70ern oder auch Anfang der 80er Jahre auf der kalten Seite und Verona oder Venedig lag auf der warmen Seite des Sommers. Und dazwischen gab es eine große Drängung der Linien. Also sagen wir, genau zwischen München und Venedig, sagen wir mal, war diese Grenze eben. Und ja, und kühler Sommer hieß halt 15 bis 20 Grad und der warme Sommer in Venedig oder in Mailand war halt 25 bis 30 Grad. Und diese Grenze hat sich immer Kilometer für Kilometer nach Norden verschoben und ist jetzt, würde ich mal sagen, fast schon an den Mittelgebirgen angelangt, also so Höhe Frankfurt oder so. Das heißt also, dass so die Auswirkungen gerade im Sommerhalbjahr, je näher die Küste ist, egal, da hast du Nord- und Ostsee und das bremst natürlich im Normalfall diese großen Hitzeereignisse aufgrund des kühleren Wassers. Da ist noch ein bisschen Luft, aber die Hitze kommt immer näher und sie kommt immer häufiger halt über die Alpen nach Norden voran. Die Zahlen mit 40 Grad, da kann man schön schauen, wie häufiger das geworden ist. Und ja, also es ist halt eine Verschiebung nach Norden da und ja, die geht munter weiter.
Ja, und Hitze wirkt schleichend. Sie betrifft große Flächen, dauert oft mehrere Tage oder auch Wochen. Ist sie denn langfristig das größere Risiko für uns oder größer als Sturm oder Hochwasser?
Also für die, würde ich einmal sagen, das kommt dann wirklich auf die Regionen an. Also ich glaube, alle Stadtplaner oder so, die jetzt in Hamburg oder sagen wir an Nord- und Ostsee sind, die werden von der Hitze wahrscheinlich weniger Angst haben als vor Stürmen, weil du halt den steigenden Meeresspiegel hast, den immer schneller steigenden Meeresspiegel und dann möglicherweise können extreme Stürme auch stärker werden. Also von dem Allgemeinen ist man ja weg, dass die Stürme immer mehr und immer stärker werden. Also das immer mehr ist eigentlich eher gestrichen. Aber dass, wenn wirklich alles passt aufgrund der größeren Energie des Wasserdampfs, dann möglicherweise ein paar starke Ereignisse so also stärker sein können, also extreme Ereignisse als früher. Und dann hast du den gestiegenen Meeresspiegel plus eine stärkere Sturmflut. Und dann wird sich der Städtebau also sicher damit mehr auseinandersetzen. In der Mitte und im Süden Deutschlands, ja, also man muss die Städte auf alle Fälle hitzeresistenter machen, also mehr Grünflächen, klar, das muss man machen, weniger Beton. Ob dann letztendlich für die Menschen die Hitze das größere Problem ist oder die größeren Trockenphasen, das wird, glaube ich, die Zukunft sein.
Und welche Rolle spielt der Jetstream aktuell in der Diskussion um Extremwetter?
Ja, Jetstream ist so, ja, wie soll ich sagen? Denn natürlich spielt der Jetstream eine Rolle, aber jetzt keine eigene. Das ist also eine typische mediengemachte Ding. Vor 20 oder 30 Jahren wusste kein Mensch, was Jetstream ist. Da musste man schon Pilot werden, weil die da drin rumfliegen, aber sonst hat das keine Sau interessiert. Und jetzt hat irgendein großes Boulevardmedium einmal so wie mit Polarwirbel. Also kein Mensch macht sich Vorstellungen, was ein Polarwirbel ist und jeder tut, ah ja, das ist der Polarwirbel. Und genauso ist es beim Jetstream. Der Jetstream ist physikalisch nichts anderes. Also wenn man, je größer die Gegensätze sind am Boden zwischen zwei Luftmassen, wenn die auf engem Raum zusammenkommen, je größer diese Gegensätze sind, desto stärker nimmt der Wind mit der Höhe zu. Das ist reine Physik, reine Mathematik. Das ist so. Und dort am oberen Ende, wo die Winde am stärksten sind, das ist der Jetstream. Jetzt kann man natürlich sagen, insgesamt könnte der Jetstream etwas schwächer werden, weil ja die Gegensätze über den Klimawandel, wenn sich die Arktis stärker erwärmt als der Äquator, dann werden ja diese von Natur gegebenen großen Gegensätze etwas kleiner, weil eben die Arktis nicht mehr so kalt ist wie früher und der Äquator sich aber gleichzeitig nicht schneller erwärmt. Also werden die Gegensätze insgesamt kleiner und insgesamt vielleicht der Jetstream über global gesehen schwächer, wird wahrscheinlich auch ein bisschen nach Norden zurückziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn es dann mal passt, dass eine richtig kalte Luftmasse, die es ja im Winter immer noch gibt und noch wärmere subtropische Luftmassen, die es natürlich auch zuhauf gibt, wenn die dann mal aufeinandertreffen, dann kann auch der Jet extrem stark werden und der Jet macht nichts anderes, als dass er Hoch- und Tiefdruckgebiete steuert und ist auch dafür verantwortlich, dass sehr, sehr starke Tiefdruckgebiete entstehen und wenn der Jet dann an dem einen Punkt mal stärker ist, als er früher war, dann entsteht auch ein Sturmtief oder ein Orkan, der stärker sein kann, als er früher war.
Also, fernab vom Jetstream, lieber Christian, wie gehst du denn mit Kritik um, wenn mal irgendeine Prognose wider Erwarten nicht eintrifft?
Also, da bin ich jetzt zu lange dabei und zu alt und auch schon altersmüde. Also, Sagen wir mal so, das war ein Problem nur, wenn ich, also am meisten geärgert habe ich immer, wenn ich genau wusste, ich habe selber einen Fehler gemacht. Das war eigentlich immer das ganz Schlimme. Am zweitschlimmsten war, wenn man eigentlich recht gehabt hatte, das aber irgendwie schlecht verkauft hat. Und wenn dich drei ansprechen und sagen, ja, du hast aber eigentlich was anderes erzählt und du sagst, nee, ich habe da und du kannst auch zurückspulen und sagen, ich habe Timecode so und so, habe aber gesagt, es wird so und so. Dann muss man sich, wenn das mehr als drei sind, die auf einen zukommen, dann sagen, okay, du hast es zwar vielleicht gewusst, aber du hast es falsch ausgedrückt oder schlecht betont oder die falschen Schwerpunkte gesetzt, dann das, auch das hat mich geärgert. Aber sowas, daraus kann man ja lernen oder konnte man lernen und das dann beim nächsten Mal besser machen. Also ich habe da eine sehr dicke Haut. Es ist ganz schwer, mich da versuchen zu beleidigen oder aus der Reserve zu locken, gelingt eigentlich nicht.
Die musst du auch haben. Aber wenn wir noch ganz kurz zum Ende nach vorne blicken, nehmen wir mal an, der Christian Heckel der Zukunft, vielleicht bist du das noch in 50 oder 100 Jahren oder einer deiner vielen Klone, die RTL wahrscheinlich für viel Geld irgendwo installiert. Christian Heckel in 100 Jahren gepaart mit KI, kann der irgendwann die perfekte Prognose erstellen?
Nee, dazu ist das System ganz einfach zu chaotisch. Also wir erhoffen uns von der künstlichen Intelligenz jetzt schon einiges. Der große Unterschied, um das einmal kurz anzureißen, zwischen den Modellen der künstlichen Intelligenz und den normalen physikalischen Modellen ist, dass die Rechenzeit bei der KI ein Vielfaches geringer ist und damit auch der Energieaufwand, weil die KI eben nicht durchrechnet auf jeden Niveau, die Luftdruck, Feuchtigkeit, Druckänderung, keine Ahnung, sondern der guckt eigentlich, also der braucht viele Vergleichsfälle und guckt nur, wenn die Ausgangslage so aussieht, dann ist die wahrscheinlichste Entwicklung in 3 Tagen so, in 5 Tagen so und in 7 Tagen so. Und das braucht natürlich deutlich weniger Rechenzeit, als die, wenn ich die ganze Physik immer bei jedem Zeitschritt nochmal neu lösen muss. Und da erwarten wir uns eigentlich schon einen Schub, weil da kann man dann mit vergleichsweise geringem Aufwand gute Ergebnisse ziehen. Aber die perfekte Prognose wird es definitiv nie geben.
Na, dann schauen wir mal optimistisch in die Zukunft. Wir haben heute auf jeden Fall gelernt, Wetter ist keine Laune, sondern Physik. Prognosen sind keine Versprechen, sondern Wahrscheinlichkeiten. Und normal, naja, das ist ein Begriff, der sich gerade neu sortiert. Vielleicht schauen wir nach diesem Gespräch anders in den Himmel. Nicht nur, um zu wissen, ob wir einen Schirm brauchen. Ich hatte kürzlich einen Schirmmacher bei mir zu Gast, den letzten seiner Art in Deutschland. An der Stelle auch kurz erwähnt, Willi Schüffler, herzliche Grüße. Sondern um zu verstehen, was da langfristig passiert, dass wir Deswegen, lieber Christian, herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in, man kann wirklich sagen, Wissenschaft, in eine Wissenschaft, die uns ja alle betrifft jeden Tag. Und danke euch fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt wetterfest und bis zur nächsten Folge von Schüchtern bis Nüchtern. Alles Gute, lieber Christian Heckel.
Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.